Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Weil wir machen heute mal was ganz anderes. Ja, normalerweise kündige ich ja jetzt immer, oder kündigt irgendjemand an, hey, willkommen zum Wort Gottes, willkommen zur Predigt. Irgendjemand wird aufgerufen und predigt hier. Aber wir haben Sommer und außerdem steht auf unserem Banner draußen an der Kirche, wir sind Kirche anders als du denkst. Also können wir Sachen auch mal ein bisschen anders machen, oder? Ja? Ja, doch so ein bisschen Offenheit ist dafür da. Hey, und zwar, wir starten eine neue Themenreihe und das ist so cool. Pastor Tore wird diese Themenreihe starten und mit uns starten, aber der ist gar nicht hier. Wir werden heute live streamen nach Mainz und die Predigt von Tore bekommen und die wird gleich auf den beiden Bildschirmen gestartet werden und wir werden damit hineingenommen und danach übernehme ich wieder und es ist heute mal ein bisschen anders im Gottesdiensthaus, es wird richtig stark, lasst unsere Herzen aufmachen, lasst uns erwarten, dass Gott zu uns spricht, weil Gott ist der gleiche in Mainz, wie in hier, wie in Buxtehude und sonst wo und Gott kann reden. Und ich bin überzeugt davon, dass du gesegnet heute wirst. Also let's go, die Technik ist ready und wird uns an die Beamer den Livestream schmeißen und dann werden wir loslegen mit der Predigt. Alles gut? Okay, let's go.
So ihr Lieben, ich würde euch gerne heute Morgen begrüßen. Ich freue mich so sehr, dass du da gekommen bist, dass du hier bist heute Morgen. Ich begrüße auch unsere Freunde aus Berlin. So gut, dass ihr da seid in Berlin. So gut, dass ihr da seid aus Würzburg. Das ist richtig großartig. Heute Morgen sprechen wir von hier aus zu so vielen. Und ich habe auch gesehen, heute im Haus sind einige Leute aus Dietzenbach. Kann das sein? Stimmt das? Da vorne irgendwo habe ich das gesehen. Auf jeden Fall, Pastor Stefan ist da. Pastor Stefan und Susanne sind da. So cool. Hammer, euch zu sehen, euch im Haus zu haben. Ich freue mich total. Mega gut. Ihr Lieben, heute möchte ich sprechen über, oder ich will gerne unsere Sommerpredigtreihe beginnen. Und eine gute Gelegenheit, das zu tun und es gemeinsam zu machen, so dass wir einen gemeinsamen Start haben auf das, was kommt und diesem Jahr wollen wir uns anschauen den Jakobusbrief. Ich weiß nicht, ob du den Jakobusbrief kennst, ob du ihn schon mal gelesen hast. Er steht ziemlich weit hinten im Neuen Testament. Und ich denke, das ist kein schlechter Platz für den Jakobusbrief. Vielleicht denkst du, wieso sagst du sowas? Ist ein großartiger Brief. Es ist ein großartiger Brief. Ich will es euch sagen, es ist das Wort Gottes. Und es wird uns krass ermutigen. Und vielleicht hast du die Zeit und vielleicht hast du die Gelegenheit, in dieser Woche mal die 5 Kapitel durchzulesen? Für dich selbst. Das wäre eine Großartigkeit. Anne sagt, ja, gute Idee. Vielleicht schaffen es auch noch andere heute oder irgendwann im Laufe der Woche hast du die Gelegenheit zu sagen, 5 Kapitel ist keine große Sache. Wenn es zu viel ist für dich und du sagst, ja, meine Güte nochmal, oh, wie soll ich 5 Kapitel lesen? Du kannst jeden Tag 1 lesen. Dann schaffst du es auch und dann hast du sozusagen noch 2 Tage frei, wo du nichts lesen musst. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Deal. Oh, kannst du mal anfangen zu lesen. Manche sind dann etwas für dieses zu wenig. Auf jeden Fall, das ist eine großartige Sache, wisst ihr, und einen Brief gemeinsam zu lesen, ist eine großartige Gelegenheit, es zusammen zu machen. Und ich würde gern mal bitten, dass ihr den ausmacht. Die Seite, die ist mir ein bisschen zu laut. Tut mir leid. Und wisst ihr, es gibt 2 Extreme von Bibellesern. Die einen Bibelleser, die sagen, ich verstehe gar nichts. Das sind die Leute, die sagen, ich verstehe gar nichts. Ich kann das nicht selber machen, das geht gar nicht. Ich brauche Hilfe dafür. Und dann gibt's die andere Seite und die sagen, ich verstehe alles. Mir muss niemand irgendwas erklären. Ich kann alles, mein Freund ChatGPT weiß Bescheid. Zusammen mit meinem Buddy, wir schaffen das schon irgendwie. Und heute, ich möchte euch so ermutigen, zu sagen, hey, ich glaube auf der einen Seite, ja, jeder, der Jesus lieb hat, jeder, der Jesus nachfolgt, jeder, der mit dem Geist Gottes unterwegs ist, kann das Wort Gottes lesen und verstehen. Aber da ist etwas drin, etwas gemeinsam zu tun. Und gerade bei diesem Brief ist es eine richtig gute Sache. Ihr müsst Folgendes wissen, in Jakobus Brief ist es so, Das ist kein Brief, der so aufgebaut ist, dass man sagen kann, dass das alles so aufeinander aufbaut und dass da sozusagen eine Einleitung ist und dann kommt der Hauptteil und dann der Schluss und so. So ist das beim Jakobusbrief nicht, sondern das ist irgendwie alles so, da kommt das Thema, dann kommt das Thema, dann kommt das Thema nochmal, was es vorher schon mal gab und dann wird es nochmal wiederholt und das ist alles ein bisschen sprunghaft. Im Jakobusbrief gibt es 50 Imperative. Das sind nur 5 Kapitel. Da wird der ein oder andere verrückt, besonders die Millennials, die sagen sich, 50 Imperative im Leben nicht. Wie soll ich das machen? Imperative sind Befehlsformen. 50 Mal befehlen. Wie soll ich das machen? Das geht gar nicht. Und so. Und alleine heute der Text, der hat 6 schon. 6 Imperative. Also du merkst, wenn du das liest, und dann ist es so, dass viele Leute denken, der Jakobusbrief, und das ist wahrscheinlich das, wo man am schnellsten reinläuft. Wenn man dann, die meisten Ausleger, die gehen hin und die sagen, ja, der gute Luther, der fand den Jakobusbrief nicht so super. Aber weil er Ehrfurcht hatte vor dem Wort Gottes, hat er ihn trotzdem reingenommen. Hat ihn nicht verstanden, aber hat ihn versteckt ganz hinten. Hat er irgendwie gesagt, wenn man irgendwo, dass man nicht mehr so richtig sieht in der Bibel oder sowas. Und die meisten schauen dann aus dieser Perspektive da drauf und sagen dann, ja, der Jakobus, der hatte so eine eigene Theologie und ich möchte euch heute Morgen sagen, vergesst das. Vergesst das. Ich glaube, dass Jakobus hatte keine eigene Theologie. 5 Kapitel, was soll denn der für eine Theologie da drin präsentieren? Seht mal, ein Brief ist manchmal so ähnlich wie ein Telefongespräch, was du nur auf der einen Seite mitbekommst. Und manchmal wundert man sich, was die Leute so sagen, aber du weißt ja nicht, was die andere Person gesagt hat. Und erst dadurch macht es wirklich Sinn. Und beim Jakobusbrief ist es ganz, ganz ähnlich. Wisst ihr, was ich glaube? Beim Jakobusbrief ist es so, dass er versucht, die Lücken zu füllen, die andere Briefe, die andere Schriften bereits gelegt haben. Und es ist wie ein Puzzle. Und da fehlen Teile. Und Jakobus sagt, da muss eigentlich noch ein Teil hin. Das wäre gut. Und das ist mitten ins Puzzle rein, kommt dann der Jakobusbrief. Und sagt, an der Stelle, da muss man noch mal was zu sagen. Und an der Stelle muss mal was gesagt werden. Und hier muss man was gesagt werden. Und wisst ihr, wenn ihr das so lest und das so versteht, dann wird der Jakobusbrief auf einmal richtig bekömmlich und richtig powerful. Und wenn wir aufhören, immer das aus der Perspektive zu lesen, so von Luther, geht's jetzt um Gnade oder geht's um Werke? Die große Frage, was ist es denn eigentlich? Und die ganz schlauen Ausleger, die sagen, dann ist natürlich beides. Aber weißt du, sobald du dich auf diese Frage einlässt, bist du mitten in einer Form, wie du Jakobus anschaust. Und ich glaube, Jakobus will mehr tun mit unserem Leben, als du dir vorstellen kannst. Ich glaube, dass wir den Jakobusbrief möchte ich lesen in diesen Tagen, in den nächsten 5, 6 Wochen aus der Perspektive, wie wird Glaube wirksam? Wie wird Glaube wirksam in unserem Leben? Ich glaube, dass Jakobus uns ganz viel dazu beibringen kann. Und wir das anschauen und sagen, oh, das sind noch die Dinger, die haben mir gefehlt. Die Puzzlestücke. Hätte ich das gewusst? Hätte mir Paulus das gesagt? Hat er nicht. Dafür gibt's Jakobusbrief. Und dafür ist es so wichtig, das zu lesen. Und hey, deswegen bin ich so aufgeregt, das mit euch zusammen zu machen. Und deswegen würde ich dich bitten, dass du quasi cheatest und schon mal vorblätterst und die Woche schon mal guckst, was da noch kommt. Weil das wird ganz großartig. Umso mehr du vorher darin liest, umso mehr hilft dir das dann auch, in den kommenden Sonntagen zu verstehen, um was es geht. Ich will euch ein paar Sachen schon mal sagen. Es wird über die Macht des Redens gehen. Und das ist wirklich so powerful, was wir sagen oder was wir nicht sagen. Das macht einen riesen Unterschied. Darüber werden wir sprechen. Wir werden natürlich auch sprechen über das Thema Glaube und Werke und Jakobus spricht darüber. Was ist das? Wie geht es zusammen? Oder der Umgang mit Geld und Besitz ist immer spannend. Und Jakobus sagt dazu auch einiges. Oder wirkungsvolles Gebet. Wie ist Gebet, dass es funktioniert? Oder Planung von Erfolg und Zukunft. Wie geht das ganz praktisch bei Jakobus? Oder, da habe ich nichts Besseres zu gefunden, klingt ein bisschen politisch, aber ich habe jetzt nichts Besseres gefunden. Soziale Gerechtigkeit. Also was ist wahrhaftig gerecht? Das ist ein Thema, was durchaus auch bei Jakobus vorkommt. Oder auch der Umgang mit Menschen, das haben wir in der Generation, in der wir sind, total verlernt. Wir kommen damit gar nicht mehr zurecht. Umgang mit Menschen, die falsch liegen. Kannst du dir das vorstellen? Wir können gar nicht mehr mit jemandem umgehen, weil wir gar nicht mehr irgendjemand unterstellen, dass er falsch liegt, oder? Wir sagen schon gar nicht. Wir sagen so, oh ja, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Here we go. Aber der Jakobusbrief ist voll oldschool und sagt, nee, es gibt Menschen, die liegen falsch. Und was machen wir mit denen? Wie gehen wir mit denen um? Das ist ein gutes Thema. Wir müssen Folgendes wissen, damit wir, ich bin immer noch bei der Einleitung, merkt ihr, ne? Dauert ein bisschen, aber es ist wichtig. Wisst ihr, das Wichtige ist, wenn wir wirksam sein wollen mit Glauben und das anschauen, müssen wir wissen, was Glaube tut. Und der Hebräerbrief sagt uns, was Glaube tut. Es gibt viele gute Definitionen, wichtige Definitionen im Wort Gottes über Glaube, aber eine der besten finden wir im Hebräerbrief. Der Glaube verbindet uns mit der Realität des Himmels. Der Glaube, unser Glaube, verbindet uns mit der Realität des Himmels. Und was soll ich sagen? Kein Faktenchecker dieser Welt kann den Himmel abchecken. Das wird nicht funktionieren. Was du brauchst, ist Glaube, um dich zu verbinden mit der höchsten Realität, die es gibt, nämlich mit der Realität Gottes. Seht mal, es gibt einen beeindruckenden Vers in Hebräer, habe ich ja gerade gesagt, Kapitel 12, Vers 3, da heißt es, durch Glauben verstehen wir. Durch Glauben verstehen wir. Hast du sowas schon mal gehört? Wie ist das gemeint? Nicht durch Wissenschaft, durch Beobachtung, durch Forschung? Nein, hier steht, durch Glauben verstehen wir. Und jetzt kommt, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass man das, was man sieht, nicht aus dem Erscheinenden geworden ist. Das ist krass. Das ist eine ganz andere Herangehensweise an die Dinge. Und manche Leute verwirrt das und die sagen, aber das ist die Art und Weise, wie Gott die Dinge baut, wie die Dinge sind, wie die Autoritäten. Wenn wir das nicht verstehen und wenn wir davor weglaufen und uns immer noch mit den erkenntnistheoretischen Ansätzen unserer Zeit beschäftigen, dann werden wir niemals das erkennen, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir müssen uns dem Wort Gottes und dem, wie erkannt wird, unterordnen. Und der Weg dazu ist, wie wir verbunden werden mit Gottes Realität, ist Glauben. Durch Glauben steht hier. Durch Glauben verstehen wir. Ist das krass? Oder ist das krass? Ich finde, das ist wie ein, als ob die Bibel quasi Anlauf nimmt und es mal so ins Gesicht, bam, durch Glauben verstehen wir. Verstehst du? Das ist, was wir brauchen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, schon über 20 Jahre alter Film, Matrix. Und in diesem Film, da geht es darum, dass die ganze Welt eine Simulation ist von Maschinen für Menschen, um Menschen zu versklaven. Um den Menschen vorzugaukeln, ja, dass die Welt eigentlich viel besser ist als die Realität, weil die Realität ist so schrecklich, da brauchen sie eine Simulation. Ich bin heute Morgen hier, um euch das Gegenteil zu sagen. Das Bild hat seine Limitation. Bitte denkt nicht, dass Gott die Welt wie eine Matrix gemacht hat. Das ist nur ein Bild, okay? Dennoch ist es umgekehrt. Ihr müsst Folgendes wissen, Gott ist so viel besser, er ist so viel größer, er ist so viel schöner, er ist so viel gewaltiger. Und uns, um mit dieser Realität, mit der Realität der Güte Gottes, der Kraft und der Gnade Gottes zu verbinden, brauchen wir Glauben. Der Teufel versucht uns einzureden, dass alles furchtbar ist, dass das Leben kaputt geht, dass du am Ende scheitern wirst, dass du tot sein wirst, dass du krank sein wirst, dass du verbittert sein wirst, dass du keine Zukunft hast. Das ist, was der Versuch der Teufel zu machen in unserem Leben. Aber der Glaube, er durchdringt diese Lüge, er durchdringt diese Dunkelheit und findet seinen Weg zu Gott, der wahrhaftig ist, der Realität hat, der Leben hat. Dafür brauchen wir Glauben. Und Glaube ist dieses Mittel, das diese Verbindung herstellt, damit wir den wahren Ursprung und Schöpfer in unserem Leben haben. Es ist der Tunnel. Es ist der Tunnel, der uns mit der Realität Gottes verbindet, die höher ist als alles andere. Wenn wir Gott preisen, wenn wir Gott anbeten, bricht sich eine Kraftbahn, die Lüge zurückdrängt und wir können Gottes Realität mehr sehen. Und Jakobus will uns helfen, wie wir diesen Weg bahnen, immer wieder und immer wieder, weil der Teufel versucht, uns zurückzuhalten vor dieser Realität, dass Gott gut ist, dass er gute Pläne mit uns hat, dass er es liebt, dass er uns liebt, dass er uns gerne beschenken will, dass er ein guter Gott ist, der uns vergibt, dass er ein Gott ist, der ein gutes Ende für uns hat. Der Teufel will uns sagen, alles wird dunkel bleiben, alles wird dunkel sein, jeder Versuch, sich aufzurichten, wird da scheitern. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Und deswegen brauchen wir Glauben. Habt ihr das? Bestimmt gibt es viele Fragen dazu. Und Gott liebt es, wenn wir glauben. Er braucht das. Wir wissen nicht, warum das so ist, aber du musst dir vorstellen, Gott ist, ich muss kurz machen, weil ich weiß nicht, wie man es kurz erklären kann, weil es gibt so viele Fragen dazu. Wieso? Ich habe Gott schon mal gefragt, wieso macht er der ganzen Simulation des Teufels nicht einfach ein Ende? Und Gott hat zu mir gesagt, weißt du, wenn ich das tun würde, würde ich allem, was ich Leben gegeben habe, allem, was ich angefangen habe, würde ich ein Ende bereiten. Aber Gott liebt die Menschen so sehr. Er liebt sie so sehr. Wisst ihr, in 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es hier, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert. Die Wiederkehr bedeutet das Ende von dem, was der Teufel kaputt und zerstört hat. Wir haben die Autorität des Lebens und dieser Welt dem Teufel übergeben. Wenn Gott wiederkommt, dann macht er dem ein Ende, wie manche meinen. Also er zögert es nicht hinaus. Nein, er wartet. Und hier ist der Grund, weil er Geduld mit uns hat, denn er möchte nicht, dass nur ein Mensch, hört mal, nur ein Mensch, so wertvoll bist du, nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle, sagen wir mal alle, auch in Berlin, alle, und in Würzburg, alle, und die Dietzenbacher hier im Raum, alle, hier steht alle, Buße tun und zu ihm kommen. Das ist Gottes Herz. Das ganze Ding, was abläuft, der ganze Kampf, der stattfindet, den wir brauchen, ist, weil Gott gut ist, weil Gott Menschen liebt. Das ist, was wir brauchen. Und Glaube ist etwas, was wir brauchen, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Es ist existenziell für uns hier. In 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es, denn wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Eines Tages, wenn Gott wieder da ist, brauchen wir Glauben nicht mehr so doll, weil Gott ist da. Aber jetzt brauchen wir Glauben, damit wir Kontakt haben zu diesem Gott und er uns geben kann, was er für uns vorbereitet hat. Habt ihr das? Jetzt steigen wir ein bei Jakobus. Seid ihr ready dafür? Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und der Grund dafür ist, es ist das Kürzeste, kann Zeit sparen. Und die andere Seite ist die Elberfelder Übersetzung benutzt immer dieselben Begriffe für die gleichen Worte im Griechischen. Und das finde ich sehr angenehm, dann muss man nicht so viel, dann ist es einfach klar. Wisst ihr? Ich finde, es ist unglaublich viel Klarheit, die in dieser Übersetzung liegt. Sie ist ein bisschen grammatikalisch, sagen wir mal, nicht gerade Umgangssprache. Ich habe das Wort Digger noch nie gelesen da drin. Alter auch noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwo her. Wer weiß. Aber das ist eher nicht so eine Übersetzung, okay? Sondern also, sie bleibt ein bisschen näher dran an dem, was vor 2000 Jahren da geschrieben worden ist. Jakobus 1. Ab Vers 1, da legen wir los. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott. So erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er aber bitte im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann, unstet, nicht unstint. Komisch, unstet. Könnte man auch anders lesen, ne? In allen seinen Wegen, der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Erniedrigung. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen, denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Oh, was für ein Text. Ich hoffe, ihr könnt folgen und ich hoffe, ihr könnt verstehen und so. Und wenn nicht, ich erkläre euch gerne ganz viel davon. Vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Es ist wirklich eine kurze Einleitung bei Jakobus. Ein Vers und er kommt gleich zur Sache und er sagt auch nicht besonders viel. Er sagt, hey, ich bin Jakobus. Er sagt nicht viel. Ich sage Jakobus. Ich noch nicht mal ich bin, sondern Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das war's. Viel mehr sagt er nicht. Und ich muss Folgendes sagen. Er ist der Bruder von Jesus. Und das Interessante ist, dass er das gar nicht sagt. Das ist nicht, seine Identität steckt nicht darin, sondern sie steckt allein in diesen kurzen Dingen, Knecht Gottes und Knecht von Jesus Christus. Es ist so powerful, was er da sagt und was er nicht sagt damit. Und dann macht er es ganz kurz und er sagt dann an die zwölf Stämme in der Zerstreuung und sagt, es ist eigentlich nicht lokalisierbar, an alle. Er sagt, hier, an alle. Also was kannst du sagen? Auch du bist damit gemeint. Auch du bist damit gemeint, okay? Ich möchte nicht zu viel darüber sprechen, aber das ist ganz wichtig, dass wir das wissen schon mal. Und wisst ihr, manche Leute, und dann heißt es einfach nur seinen Gruß. Das ist kurz, ne? Nicht lieben Gruß, nicht herzlichen Gruß, nicht irgendwie liebe Grüße, erkennt das, ne? Dieses ganze, bis dass man sich Mühe gibt oder sowas und wir sagen so, meine Güte, kannst du, Jakobus, du bist echt ein trockener Typ. Seinen Gruß. Und manche Leute lesen das so, aber wisst ihr, wenn wir verstehen, und das ist so wichtig bei dem Jakobusbrief, er erinnert euch an dieses Bild, es ist wie ein Puzzle. Und er fügt hinzu Teile. Und er nimmt Bezug auf Dinge, die schon da sind. Und wenn er hier schreibt, einfach nur Knecht Gottes, dann nimmt er schon Bezug auf eine Idee, auf seine Identität, von der er weiß, es gibt nichts, was größer ist als das. Ich meine, wir würden flexen, würden sagen, ja, ich bin der Halbbruder von Jesus. Ich wollte nur mal sagen, ich bin der Halbbruder. Er ist mein Bruder. By the way, das ist nicht, was er sagt. Es ist beeindruckend, dass er es nicht tut. Und nicht viel Zeit verschwendet mit Grüßen und diesen Dingen. Ich möchte das Thema heute Morgen überschreiben, die ersten 12 Verse, weil ich denke, das Thema lautet, lass mich so anfangen, es braucht Geduld. Oder wie wir es dann später im Internet schreiben werden, weil es ein bisschen mehr Klicks gibt, Geduld bringt den Durchbruch. Warum möchte ich das so benennen und mit euch da reingehen, was versuchen herauszuarbeiten, warum das in diesen ersten Versen so wichtig ist. Geduld bringt den Durchbruch. Es braucht Geduld. Dieser Abschnitt ist gekennzeichnet von diesem Wort, was hier steht, und das ist Peirasmos. Peirasmos im Englischen, im Griechischen ist in Vers 2 und in Vers 12 zu finden. Und das ist kein alltägliches Wort, sondern das ist ein Wort, was wir benutzen, und es wird in allen möglichen unterschiedlichen Übersetzungen benutzt, ganz unterschiedlich. Anreiz, Provokation, Versuchung, Anfechtung, Prüfung, Test. Du kannst es auf alle möglichen Arten und Weisen übersetzen. Und hier finden wir die Übersetzung, ist es eine Prüfung. Es braucht Geduld. Und warum ist es das? Eine Prüfung braucht Geduld. Das ist alles, was er sagt. Im Endeffekt, ich habe euch schon die ganze Predigt gegeben, das war's. Jetzt könnte ich schon fast gehen, weil es ist das, was hier steht. Wenn wir in eine Prüfung geraten, wenn wir in eine Anfechtung geraten, das ist, was er sagt, dann brauchen wir Geduld. Und das, was wir hier lesen, ist ausharren. Deswegen die Überschrift, es braucht Geduld. Und ich weiß, für einige von uns ist das nicht gerade so eine super Ermutigung, weil du dir denkst, ja, das ist alles, was ich nicht habe. Ich habe alles außer Geduld. Nummer eins, ich kann dir sagen, der Heilige Geist will dir gerne helfen damit. Und Nummer zwei, ich möchte dir sagen, du unterschätzt die Kraft von Geduld. Und wie wichtig die ist im Kontext von dem, was der Glaube für dich tun kann und was die Geduld für dich tun kann, damit du einen Glauben bekommst, eine Kraft bekommst, die überwindet. Und das ist, was er hier beschreibt. Und wir brauchen diese Geduld, um da reinzukommen. Okay. Und dann heißt es hier, du liest in Vers 3, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren ist ein anderes Wort für Geduld oder noch ein krasseres Wort für Geduld. Wenn du so, Ausharren ist noch ein bisschen krasser, das ist so heftiger. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk. Dann wird darüber beschrieben, okay, das ist, was das Ausharren bewirkt. Und Vers 12, dann heißt es hier, dass wir die Prüfung, wenn wir sie erduldet haben. Das ist also die Klammer. Wir lesen hier einen Abschnitt über Prüfung. Das ist das Ganze, das ist der gesamte Kontext, den wir hier drin haben. Und es wird außerdem beschrieben in den ersten Versen, und das ist auch wichtig zu wissen, dann haben wir so die Idee, die wir haben, was es bewirkt. Nämlich, was diese Prüfung bewirkt, ist ein Wort, was auch recht alt ist, Bewährung. Was wir bekommen, ist Bewährung. Und du sagst ja, was ist Bewährung? Bewährung ist ein Prozess, in dem die Echtheit von etwas festgestellt wird. Oder heute würde man sagen, ist etwas authentisch? Ist es real? Ist es echt? Eines der größten Schwierigkeiten, die Christen häufig haben, ist, dass sie Glauben von anderen ausleihen oder kopieren, statt den eigenen Glauben zu haben. Und du wirst Folgendes feststellen: Ein Glaube, den du ausgeliehen hast, wird dich nicht tragen. Er wird auch nicht wirklich gut funktionieren. Er wird nur in emotional guten Situationen mit dir zusammenarbeiten, aber er wird nicht das tun, was er eigentlich tun will. Er hat nicht die volle Kraft, die er haben sollte. Deswegen Gottes größtes Interesse ist, dass dein Glaube als echt befunden wird. Und zwar nicht darum, einfach um anzugeben, um zu anderen zu sagen, das ist richtig, sondern damit du selbst diesen Schatz des Glaubens hast. Damit du selbst diesen Tunnel, diese Connection hast zur Realität Gottes. Damit du nicht angewiesen bist auf andere und deren Glauben ausleihen musst. Damit du nicht mit ihnen zusammen, dass du warten musst, sondern du hast deinen eigenen Glauben. Das ist Gottes Ziel, damit dein Glaube sich entwickelt und Zugang hast zu Gott selbst und zu seiner Welt. Ist es gut? Das ist das Ziel. Bewährung bedeutet, Gott möchte, dass du einen krass guten Glauben hast, der powerful funktioniert. Darum geht es. Also das ist der Abschnitt. Deswegen heißt es hier in Vers 12, glückselig der Mann. Und wenn hier steht der Mann, dann dürft ihr auch alle Frauen sagen, auch die Frau ist damit gemeint, okay? Ich kann es nicht erklären, warum, dauert zu lange. Ist es in Ordnung, wenn ihr das einfach annehmt und irgendwo ChatGPT mal fragt, warum ist es so? Könnt ihr machen. Glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet. Und hier seht ihr, das ist das Ding. Alles, was wir tun können, am Ende des Tages, und es ist eigentlich ein bisschen hart zu sagen, alles, was wir tun können, ist, kommen Prüfungen, und alles, was wir können sie erdulden. Das ist, was wir tun. Die ersten 12 Verse dafür. Okay. Es steht einiges drin in diesen 12 Versen, und ich habe noch 10 Minuten Zeit, um es zu erklären. Deswegen, es sind 4 verschiedene Dinge, die wir lesen können. Ich vermute, dass ich so 2 davon erklären werde. Ist das in Ordnung? Aber die 2 Dinge sind powerful. Und die nächsten Male erklären wir ein bisschen mehr. 2 Dinge, die wichtig sind. 4 Abschnitte lesen wir drin. In der Reihenfolge, wie sie da drin stehen, das erste Abschnitt heißt, Gott prüft unseren Glauben, um ihn zu entwickeln. Das ist das Erste, was wir lesen. Der zweite Abschnitt ist, Glaube ist notwendig, um Gottes Führung zu erleben. Wir brauchen Glauben, anders können wir Gottes Führung nicht erleben. Es ist unmöglich, ohne Glauben von Gott geführt zu werden. Deswegen ist es so wichtig, dass unser Glaube real ist. Drittens, Glaube braucht Perspektive oder die richtige Perspektive. Wir können nicht glauben aus einer, alles hat Perspektive, und Glaube ist besonders wichtig, dass wir die richtige Perspektive bekommen. Und ein Beispiel wird uns hier genannt, wie das funktioniert. Eine innere Haltung zu Dingen ist enorm entscheidend. Und viertens, Prüfungen sind eine Gelegenheit für Beförderungen. Das ist eine gute Sache, oder? Prüfungen sind eine Gelegenheit. Gott möchte uns befördern. Und wenn immer eine Prüfung in unserem Leben funktioniert, darauf wartet er nur, dass wir sie erdulden und dass wir siegen, damit er uns die Krone geben kann. Das ist, was Gott tun möchte. Okay, lass uns mal schauen, wie weit wir kommen. Amen. Und dann gehen wir mal durch. Gott prüft unseren Glauben. Erster Punkt, und ich habe das nicht die Reihenfolge, aber das ist die 4 Punkte sind die Reihenfolge, in der wir sie finden in diesen 12 Versen. Ich habe die Reihenfolge jetzt geändert in der Art und Weise, wie ich sie predigend präsentiere, okay? Ihr könnt also sehen, ich mache es ein bisschen anders, weil ich glaube, so kann man es vielleicht ein bisschen besser verstehen. Gott prüft unseren Glauben, um ihn zu entwickeln. Ab Vers 2, haltet es für lauter Freude. Das ist interessant, haltet es für lauter Freude. Es ist interessant, was er hier sagt. Der erste Imperativ beginnt mit einem Imperativ der Freude. Freut euch. Das ist das Erste. Ist ein bisschen, er ist wirklich trocken, der gute Jakobus. Lieben Gruß, dann schreibt er einfach seinen Gruß und dann haltet es für lauter Freude. Und dann spricht er von Prüfungen, von Anfechtungen, er spricht von krassen Sachen, die wir erdulden müssen, die nicht ganz einfach sind. Und wir denken so, die Perspektive, die wir dazu haben sollen, ist, freut euch. By the way, das ist die richtige Perspektive, die ihr haben solltet zu dem ganzen Ding. Und wir müssen eine Sache wissen. Der Teufel versucht uns zu berauben, und das Erste, was er versucht, uns wegzunehmen, ist Freude. Und das Erste, was Gott uns zurückgeben will, ist Freude. Und zwar unabhängig von der Situation, in der du dich befindest. Gott möchte, dass du dich freust, weil das, was Gott getan hat für uns, ist es so groß, und es ist bereits für uns getan. Und daran kann keine Kraft und Macht der Erde irgendetwas ändern, nämlich dass Jesus Christus gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist von den Toten. Es ist geschehen, diese Kraft und diese Macht ist entfaltet, auch für dein Leben. Du kannst ihn in Anspruch nehmen und der Heilige Geist lebt in dir. Und alleine das reicht, damit er sagen kann, freut euch, freut euch. Und jetzt mal ganz im Ernst, jetzt lass uns mal kurz logisch an die Sache rangehen. Was ist eigentlich besser? Du hast eine schwierige Situation und du freust dich? Oder hast eine schwierige Situation und bist traurig? Was ist besser? Jetzt mal ganz im Ernst. Ist es nicht powerful, sich zu freuen, obwohl die Situation schwierig ist? Das ist doch viel besser. Und das ist, was er sagt. Er sagt, hey, freut euch, haltet es für lauter Freude, wenn eine Situation kommt, wenn ihr in mancherlei, und er sagt, es sind unterschiedliche Dinge können passieren, verschiedene Prüfungen. Und ich habe es euch gesagt bisher, das kann auch eine Anfechtung sein, es können schwierige Sachen sein. Und wir müssen sagen, Freude geschieht nicht einfach in unserem Leben. Du bist nicht abhängig davon, dass irgendetwas Positives in deinem Leben passiert, sondern du kannst dich entscheiden zu freuen, obwohl die Situation anders ist. Ich finde, das ist so mächtig. Gott stattet uns aus mit so einer mächtigen Waffe. Ist das nicht powerful? Du kannst dich freuen, obwohl es gar nichts zu freuen gibt. Ha? Das ist so awesome. Trotz all der Schwierigkeit, trotz dem Regen, trotz all diesen Sachen, ich freue mich trotzdem. Das ist wirklich Power. Das ist toll. Wisst ihr, wenn du den Feind deprimieren willst, dann musst du dich freuen. Wenn du willst, dass er richtig schlecht drauf ist, dann sagst du, ja, aber ich freue mich. Ist mir egal, was du vorhast. Teufel, aber ich freue mich über den Herrn von ganzem Herzen. Damit geht er erstmal rein in diesen ganzen Brief, in all die Sachen, die er sagen will, ist die Perspektive auf all diese Dinge, freut euch. Und das finde ich erstmal super wichtig, das zu sehen. Und dann wird einiges gesagt über Prüfungen. Wisst ihr, Prüfungen ist nicht so, dass wir uns die aussuchen, sondern was ist hier, dieses Wort, was hier steht, wir fallen in Prüfungen. Das heißt, die kommen und du läufst sozusagen und zack, ist da eine Prüfung. Zack, ist da eine Anfechtung. Zack, ist da eine Versuchung. Das sind Dinge, die passieren, die suchen wir uns nicht aus, sondern die sind da in unserem Leben, die sind Gesetze in unserem Leben und gibt es viel zu sagen, wo kommen die eigentlich her? Ich habe es euch gesagt, der Teufel versucht, diese Welt zu zerstören. Das ist sein Ziel und er wird versuchen, dich immer wieder in Frage zu stellen. Er wird dich versuchen, vom Weg abzubringen, dich abzuschneiden vom Segen Gottes. Er wird versuchen, deine Ehe zu einer Hölle zu machen, was eigentlich als Segen gedacht war. Er wird versuchen, deine Kinder zu verfluchen, die eigentlich Gott segnen will, die Gott geboren sind, um die Welt zu verändern. Er wird versuchen, all das von dir abzuschneiden. Aber Gott hat was anderes vor. Das müssen wir wissen. Aber die Welt, in der wir sind, ist nicht perfekt, sondern wir werden immer wieder in diese Versuchung, in diese Anfechtung, in diese Tests hinein. Es wird passieren. Und wir werden es nicht steuern können. Wir können es uns nicht aussuchen. Und Folgendes passiert hier. Und ihr müsst, zu was er Bezug nimmt, Jakobus, er nimmt eigentlich zu einer großen Welt, die uns bekannt ist als Bibelleser. Deswegen ist es so schwer, den Jakobusbrief einfach nur so für sich zu lesen. Wenn du das liest, dann sagst du dir, oh, das ist schon viel erwartet, lieber Jakobus. Aber weißt du, wenn du Hiob gelesen hast, und das sind 45 Kapitel im Alten Testament, und du hast die Geschichte von Hiob gelesen und die Wiederherstellung, das letzte Kapitel, reicht vielleicht das letzte Kapitel zu lesen, und du siehst, ihm wurde alles genommen, aber Gott hat alles erstattet. Und zwar nicht nur, dass es erstattet hat, sondern doppelt erstattet. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Gott ist ein Gott, der keine Prüfung und dich zurücklässt, so leer, wie du irgendwie nur sein kannst, sondern will dich wieder füllen. Das ist die Geschichte, um die es geht. Jede Anfechtung, jede Prüfung muss damit enden, dass du doppelt gesegnet bist und doppelter gesegnet bist als zuvor. Das ist, auf was er Bezug nimmt. Das erklärt er nicht alles, aber das ist wichtig zu wissen. Was auch immer passiert in deinem Leben, Gott möchte, dass wir verstehen, diese Prüfung muss uns dienen. Und das, was es bewirkt in unserem Leben, ist Ausharren. Das ist, was wir lesen. Ausharren, Geduld. Das ist, was in unser Leben hineinkommt. Warum? Weil Gott wird am Ende siegen. Was auch immer in Frage gestellt wird, was auch immer durch diese Prüfung in unser Leben hineinkommt. Gott möchte, dass wir Folgendes tun, dass wir sagen, wir bleiben. Wir bleiben. Wir bleiben bei Gott. Wir gehen nicht weg. Und was auch immer schief läuft, dass wir sagen, nee. Gottes Gnade ist größer. Er kann. Ich kann nicht, aber er kann. Und ich bleibe unter der Gnade Gottes, ich bleibe unter dem Versprechen Gottes, ich bleibe in seiner Nähe, ich werde nicht weggehen. Das ist, was das sagt. Bleibe, ausharren. Und das Ziel ist, und seht euch das ganz gut an, er sagt dann Folgendes passiert, da ihr wisst, also, das heißt, es haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, das wird passieren, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also, dass wenn wir darin bleiben, wenn wir in dem bleiben, dass wir bei Gott bleiben und nicht weglaufen, viele Leute laufen weg vor Versuchungen, sie wollen das nicht, aber wenn wir bleiben und wenn wir es aushalten, dann wird Folgendes passieren, es wird ein Prozess der Bewährung, der Echtheit unseres Glaubens stattfinden. Und es werden verschiedene Dinge werden passieren. Es kann sein, dass du merkst, dass manche Dinge in deinem Leben, manche Überzeugungen überhaupt nicht tief sind, überhaupt nicht powerful sind. Und du brauchst Hilfe. Du brauchst Hilfe von Gott. Und Gott will diese Dinge reparieren. Er will alles, was nur einen guten Anstrich hat, aber was nicht Substanz hat, will er in Frage stellen, damit er es besser machen kann in deinem Leben. Das ist, was er tun will. Deswegen sollen wir uns freuen. Wir sollen uns freuen, weil dieser Prozess etwas Großartiges tut. Du musst lernen, nicht aufzugeben. Du musst lernen, nicht aufzugeben, wenn das Leben schwierig wird. Du musst wissen, Gott erschafft die härtesten Kämpfer durch die krassesten Kämpfe. Keiner wird ein krasser Soldat dadurch, dass er schwache Sachen macht. Sondern Gott möchte dich trainieren, damit du großartige Dinge tust. Deswegen ist das, was hier steht, so großartig. Deswegen möchte er, dass wir uns diesen Dingen stellen und nicht aufgeben. Ist das gut? Durchhaltevermögen ist das Ausharren, das ist ein anderes Wort dafür, ist der Schlüssel, der uns ans Ziel bringt. Das ist, was wir brauchen. Das Problem ist, in den allermeisten Fällen, bei den allermeisten Leuten, warum sie nicht ankommen in die Verheißung Gottes, warum sie nicht ankommen in die Berufung Gottes, sie geben auf, bevor der Durchbruch kommt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hören, gib nicht auf, halte durch, bleib mit Gott am Start, halte den Kurs, lass dich nicht entmutigen und dabei freu dich. Und das wäre das Allerbeste, weil wenn das passiert, dann werden zwei Worte hier benutzt in diesem Text, vollkommen und vollendet. Und dann noch hinzugefügt, und ihr werdet an nichts Mangel haben. Und hier wieder dieser Bezug zu Hiob. Wenn wir das lesen, Gott will wiederherstellen, Gott will verdoppeln, Gott will dir mehr geben als genug. Er will deine Identität, er will deine Berufung, er will all diese Dinge in deinem Leben bringen. Aber es wird nicht anders sein. Niemand von uns wird dorthin kommen ohne Prüfung, ohne dass wir in diese Dinge hineinkommen. Seid ihr noch da? Oh, jetzt habe ich einen Punkt geschafft, preist dem Herrn. Besser als kein Punkt, oder? Mir ist auch schon vorgekommen, dass ich eine Predigt gehalten habe, nur mit der Einleitung. Aber ich finde, das ist auch schon wichtig. Das ist schon der wichtigste Punkt eigentlich für heute. Den können wir gut nehmen, oder? Wenn du mehr Interesse hast an den anderen drei Punkten, kann ich nächste Woche mehr predigen darüber oder heute Abend. Mal gucken, wie wir es machen. Heute Abend oder nächste Woche. Mal gucken, wie wir das am besten machen. Aber jetzt würde ich gerne beten mit euch und zu Gott kommen mit diesem Punkt, weil ich glaube, dass Gott etwas mit diesen Punkten schon tun will in deinem Leben. Ist ganz wichtig, weil ich glaube, einige Leute sitzen hier und vielleicht sagst du, oh, ich wollte eigentlich schon aufgeben. Ich habe kein bisschen Freude mehr in meinem Leben. Und irgendwie ist der Glaube so, dass er mir scheinbar Freude raubt, aber ich will dir sagen, das ist nicht der Glaube, das ist der Feind, der versucht, dir das Leben zu nehmen. Der versucht, dich in Dunkelheit einzuhüllen. Der versucht, dich in Lügen zu verstricken. Es ist Gott, der dich herausholen will. Es ist Gott, der ein neues Leben für dich hat. Es ist Gott, der sagt, halte durch, meine Tochter, halte durch, mein Sohn, halte durch. Bleib dran. Denn was steht es in Vers 12? Wer die Versuchung erduldet, was wird er bekommen? Die Krone des Lebens. Er will, dass du durch, du läufst nicht umsonst. Du bist nicht am Start und Gott hat nichts für dich bereit, sondern das ist eine große, Gott weiß, dass es nicht einfach ist in dieser Zeit. Gott weiß, dass es nicht easy ist, mit ihm zusammen am Start zu sein. Und deswegen hat er eine Krone für dich. Deswegen hat er Ehre für dich. Deswegen hat er etwas vorbereitet für dich. wenn du ankommst bei ihm, auch schon in dieser Welt. Wenn wir zusammen beten, aufstehen und beten, auch in Berlin, komm, lass uns aufstehen. Würzburg, überall. Lass uns zu Gott kommen. Lass uns die Hände gemeinsam heben. Vater, wir danken dir für dein Wort. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Dass dein Wort etwas ist, was unser Leben baut und aufbaut und reicher macht. Wir danken dir für diesen Brief von Jakobus an uns. Und Herr, wir hören diese Ermutigung, wir hören dein Wort. Wir hören dein Wort, dass wir festhalten sollen, dass Dinge in unser Leben hineinkommen, die wir nicht verstehen, die unser Leben in Frage stellen, die unseren Glauben in Frage stellen. Aber Herr, wir wollen festhalten. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns dabei hilfst, dass du eine Krone für uns vorbereitet hast. Herr, dass wir nicht aufgeben müssen, dass wir nicht geboren und berufen sind, aufzugeben, sondern dass du uns berufen hast, Kämpfer zu sein. Dass du uns berufen hast, durchzubrechen, vollkommen zu werden, ohne Mangel vor dir zu stehen, wie Hiob wiederhergestellt. Vater, ich bete heute, dass du uns Mut gibst, dass du uns neue Kraft schenkst, dass wir uns auf dein Wort, auf dieses Wort stellen können. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du zu uns redest.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.